Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ich spreche heute mit dem Pädagogen Thomas Scheskart aus Göttingen. Er arbeitet seit über 30 Jahren im Feld der körperorientierten Psychotherapie mit Erwachsenen und Paaren. Er ist zudem Gruppenleiter in der Forensisch-Psychiatrischen Landesklinik in Moring in Niedersachsen und beschäftigt sich dort vor allen Dingen mit der Begleitung von Sexualstraftätern. Thomas Scheskart hat sich sehr konzentriert in seiner Arbeit auf die Arbeit mit Männern und er leitet auch das Göttinger Männerinstitut, wenn ich da richtig bin. Das wird er uns gleich mal genauer erzählen. Und er hat ein spezielles Konzept entwickelt zur Arbeit mit Aggression. Also wie wir in der therapeutischen Arbeit mit Störungen und Umgangsweisen in der Aggression ja erkundend und auch therapeutisch unterstützend arbeiten können. Und über dieses Thema Aggression als Ressource, darüber möchte ich heute mit ihm in diesem Podcast sprechen. Herzlich willkommen, Thomas. Ich bin ganz froh, dass du heute hier bist.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Ja, ich sagte es gerade schon, du hast dich jetzt viele Jahrzehnte mit einem Thema beschäftigt, das nicht selbstverständlich ist. Ich habe es gerade in meiner Anmoderation schon gesagt. Du hast dich mit Männern, du hast dich auch mit männlicher Gewalt, du hast dich auch mit Sexualstraftätern in deiner psychiatrischen Arbeit auseinandergesetzt. Das heißt, dieses Thema ist dir in vielerlei Hinsicht jetzt nah, hat dich gepackt, könnte man sagen. Auch nie so richtig losgelassen. Ich kenne dich über viele Jahre und Jahrzehnte, habe ich deine Arbeit so beobachtet und bist immer dran geblieben und immer weitergearbeitet. Und ich dachte mir, es ist so ein wichtiger Bestandteil menschlichen Seins. Und gerade jetzt in unserer heutigen Zeit haben wir so viel mit Aggression und Aggressionsthemen zu tun, auch im überindividuellen Bereich, auf der nationalen Ebene. Ich dachte mir, das ist mal ein spannendes Thema, da müssen wir mal drüber reden. Also meine erste Frage ist eigentlich, wie bist du eigentlich in dieses Themenfeld reingeraten und was würdest du sagen, auch heute noch, was fasziniert dich an der Arbeit mit Aggression, mit Menschen in den Gruppen und in Einzelarbeiten?
Also ich würde mal sagen, das geht grundsätzlich in zwei Richtungen. Es gibt einmal die ganz normale Faszination von nach vorne drängende Energie, so auch im sportlichen Sinne. Ich habe immer gerne Sport getrieben und auch in Disziplinen, wo es darum geht, zu konkurrieren. Sagen wir mal, ich war nicht so super gut im Konkurrieren, aber es hat mich durchaus fasziniert. Handball, Tennis, auch bei Judo habe ich mal probiert. Das ist die eine Schiene. Dann gab es aber eine ganz andere. In der Kleinstadt, in der ich groß geworden bin, das war eine Industriestadt, da gab es doch relativ viel Straßengewalt. Also als junger Mann konnte es immer wieder passieren, dass man auf der Straße angepöbelt, angeschubst, gedrängt, bedroht oder auch geschlagen wurde. Ich bin nicht so ideal vorbereitet gewesen durch meine Erziehung, mich da zu wehren. Oder vielleicht andersrum, vielleicht war es genau so gut für mich, weil die Art, wie andere sich da verhalten haben und gewehrt haben, das hat mich nicht überzeugt. Also plump zurückschlagen oder am Ende noch der sein, der zuerst schlägt, das wäre für mich nicht in Frage gekommen, hätte auch meiner Erziehung widersprochen. Also habe ich mich eher auf der Opferseite wiedergefunden. Und immer wieder mit dem Gefühl, ach, ich weiß gar nicht, wie man sich da wehrt und das ist ein blödes Gefühl und das ist so würdelos, ne, wenn man so ein verpasst kriegt und dann weiß man sich nicht zu behaupten. Das hat mich immer gestört, ist milde ausgedrückt. Das hat mich manchmal auch verzweifelt. Und ja, mein Vater hat mir versucht, gute Ratschläge zu geben. Also Judo war einmal so ein Versuch. Oder ich sag, geh mal zum Pfadfinder, da lernst du, wie man sich ordentlich, nicht prügelt, aber wie man so Ringkämpfe besteht. Hat alles nichts geholfen. Und dann habe ich weiter solche Opfererfahrungen gemacht in der Schule. Einmal so ein Überfall einer Schlägerbande, ne, so Rockertruppe auf ein Faschingsfest, was wir da veranstaltet haben. Und da ist ein Freund von mir die Brille ins Auge geschlagen worden, was mich schockiert hat, und ich wollte was dagegen setzen, habe der Polizei den Täter gezeigt, und damit er ergriffen wird. Die waren da auch weiter am Rumrumoren. Und das fand ich gut und richtig, wurde aber dann auch ziemlich bald bedroht von der Bande, die hatte das gesehen. Und die Umgangsweise der Polizei damit war auch für mich schlecht. Ne? Die haben mir zugesichert, sie würden mich schützen bei Zeugenaussagen, haben sie nicht gemacht. Also ich bin den Typen dann auf der Polizeiwache begegnet und so ein Jahr lang mit diesem Thema rumgelaufen, bis es dann zu einem Prozess gegen die kam. Und dann hat man mich da aufgefordert, dagegen die auszusagen. Und dann stand ich da alleine, ne, im Zeugenstand, und die ganze Bande saß da auf der Bank und mich angestarrt. Also ganz ungute Situationen, die sich dann eingebrannt haben, nach dem Motto, gegen Gewalt hast du keine Chance. Und dann gab es aber dieses Zufallsmoment, dass später ich in eine Begegnung reinkam durch einen Vikar, der bei uns an der Schule auch Religionsunterricht gegeben hat. Der hatte so ein Sozialprojekt laufen mit straffällig gewordenen Jugendlichen, Kontakte zu suchen zu uns Gymnasiasten. Und ich weiß nicht, zu wem er das noch gesucht hat, aber das kam zustande, und dann gab es einen Gesprächskreis, und dann saßen genau zwei von denen in dieser Gruppe. Die waren also offenbar in so einem Resozialisierungsprojekt da reingeraten aus dem Knast. Und dann ist es diesem Vikar gelungen, uns ins Gespräch zu bringen. Und dann war es auf einmal möglich, mit denen darüber zu reden. Also nicht über den Vorfall von damals, aber warum sie gewalttätig sind, wie sie dazu denken, was sie damit vorhaben. Dann haben die von ihren Hintergründen erzählt, von ihren prügelnden Säufervätern, ne, und den vernachlässigenden Müttern. Und da habe ich mal so direkten Einblick gekriegt in diese Zusammenhänge. Wie entsteht Gewalt? Und die schien das auch in dem Moment wenigstens zu bedauern. Und dieses Erlebnis, dass man mit Tätern als Opfer quasi ins Gespräch kommen kann, das war eine fantastische Erfahrung, kann ich sagen. Und ich glaube, das hat mich irgendwie weiter begleitet, sodass immer diese Frage war, das muss doch noch anders gehen, als nur zurückzuhauen oder abzuhauen. Ne? Und ich glaube, das hat mich begleitet und immer wieder neue Chancen genutzt, ne, so für die Verständigung über Tatgeschehen, über Gewalt, über Aggression, sich so zu verständigen, dass es wandelbar wird.
Heißt ja aber, dass eben auch genau diese Opfererfahrung, wie du es nennst, eben auch ganz maßgeblich war. Dieses Gefühl der Angst, der Bedrohung, des Gefühls da, der Ohnmacht, all das, was du jetzt da gerade in deiner grafischen Sequenz so geschildert hast, kann mich da sehr identifizieren. Ich kenne das ganz ähnlich, wie du es jetzt auch beschreibst. Also eigentlich so fassungslos eigentlich vor dieser Intensität zu stehen und eigentlich. Und das ist der Unterschied. In meiner Biografie gab es das nicht, gab quasi keinen ausgleichenden Hintergrund. Das finde ich jetzt irgendwie wichtig, dass in deiner scheinbar Ursprungsfamilie dann auch Menschen waren, die verständig reagiert haben, die in irgendeiner Weise auch stützend und haltgebend im Hintergrund waren. Ja, also das ist ja nicht immer der Fall, wo dann manchmal eben eher gesagt, dann werde ich, schlage eben zurück, muss halt kräftiger werden. Also die nächste Demütigung aufkommt in den Bindungsbeziehungen, wo eben kein Rückhalt erfolgt. Aber das schien bei dir jetzt anders gewesen zu sein.
Ja, war anders. Meine Eltern hatten jetzt nicht die geniale Idee, ne, was ich tun soll, aber sie waren verständig, genau. Und haben diese Not gesehen und auch so mitgetragen, ne?
Ich höre, dass es war so ein Keim für Entwicklung und Beschäftigung im Eintauchen in dieses große Themenfeld. Nun ist es ja so, dass, und das hast du jetzt ja gerade sehr eindrücklich beschrieben, dass Aggression, wenn wir daran denken, in der Regel nichts Gutes ist. Da denkt man sehr viel an destruktive Aggression, bösartige Aggression,
Ja.
wo Menschen verletzt werden. Da wird jemandem die Brille eingeschlagen. Übertreten Menschen die Grenze. Wir erleben da sozusagen Gewalt und Zerstörung sehr oft, wenn wir an diesen Begriff denken und assoziieren damit eigentlich Konflikt. Jetzt ist es aber so, du hast ja gerade auch schon in deiner eigenen Einleitung beschrieben, es gibt ja auch noch eine andere Seite der Aggression, die ist durchaus positiv, der Wettbewerb, das Miteinander rangeln, das Lustvolle der Aggression. Lass uns mal diesen Begriff erstmal ein bisschen füllen. Der ist ja vielfältig besetzt von der Psychologie, von der Soziologie, Politik. Mag ich erstmal für dich fragen, wie definierst du diesen Begriff eigentlich für dich und deine Arbeit?
Also durch die den Einstieg in die Körperpsychotherapie und speziell das reichianisch geprägte Feld und von der humanistischen Psychologie genährt, da stößt man auf eine positiv-konstruktive Auffassung von Aggression. Und daher stammt auch diese Idee, also auf die lateinische Urbedeutung zurückzugucken, weil aggredi, das Verb, oder aggressio, das Substantiv im alten Latein, zunächst mal herangehen bedeutet, wörtlich übersetzt. Auch da gibt es vielfältige Bedeutungen, also wenn man das im Lateinlexikon nachguckt, aber es ist eben eine Bandbreite. Und das reicht eben vom kriegerischen Angriff bis hin zum Anlauf eines Redners. Das fand ich besonders originell. Also große Reden waren im alten Rom ja auch eine wichtige Sache. Also wenn da so einer mit dem ganzen Stolz seines Amtes da an so einen Rednerpult trat und dann sich so aufstellte und in die Menge guckte, das hat die Leute wohl imponiert und dann haben die das auch Aggressio genannt. Also der Auftritt, ne? Also so sich in Stellung bringen für was Wichtiges. Also das fand ich toll. Also, und daraus ist dann so eine Idee geworden, Aggression als eine Grundkraft zu verstehen. Eine, die uns aufstehen und losgehen lässt. Also das heißt, das ist ein innerer Antrieb, etwas umzusetzen, was ich will, was ich brauche, oder mich zu wehren gegen etwas, was ich nicht will. Das heißt, so eine Grund-Selbstbehauptungskraft. Und dann ist es alles, was dazugehört. Das ist der Antrieb als Kraft, das ist aber auch die Haltung dahinter, dass ich denke, ich habe ja auch ein Recht dazu, ich will das jetzt, das steht mir auch zu, dann hole ich mir es auch. Und ja, auch eine Idee, wie ich das tue. Also ich habe eine Wegstrecke vor mir, ich entwerfe eine Handlung und gehe diesem Faden nach, bis hin, dass es ja eine Adresse hat, also ein Objekt oder ein Mensch, von dem ich was will. Also das ist ein vielschichtiges Geschehen, eine ganze Situation, die sich da ausgestaltet. Und wir sagen dann zu all dem Aggression, als Haltung, als Energie, als ein Handlungsbogen und stellen das gerne dar, ein bisschen wie so ein Spurtläufer, der aus dem Startblock hochsprintet. Also dieses Aufrichten und Lossprinten in einer Figur, so nach vorne raus. Und dass das so etwas ist, was ist so wie so ein inneres Bild unserer Seele in dem Zustand des Aggressions-Ichs. Also dass der Teil meines Ichs, der was will und der es angeht. Ne? Also angehen, herangehen, es geht mich was an, also gehe ich es auch an, also nehme ich es in Angriff. Also in diesen Begrifflichkeiten steckt ja auch diese grundsätzlich konstruktive Bedeutung drin. Wobei es ja völlig offen ist, was dabei rauskommt. Ne? Also
Ja, das wäre vielleicht jetzt der entspannende Punkt, ne? Also,
genau.
dass erstmal sehr ereignis- und inhaltsoffen ist. Also, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen aufnehmen und differenzieren, weil ich denke, also auf der einen Seite, wenn ich ein Bedürfnis habe und ich möchte etwas von einer Person oder ich gehe auf etwas zu und dann setze ich mich ein für meine Bedürfnisse und setze mich in Bewegung, wäre in dieser Definition ja auch ein aggressiver Akt, ne, oder? Und
Ich schlage dann manchmal vor, man sollte jetzt ein Verb einführen, nämlich akkredieren. Rekredieren kennen wir, prokredieren auch, aber also akkredieren leider nicht, aber das fände ich genau das Richtige. Ja, akkredieren heißt auf etwas zugehen, etwas oder jemand, bei dem ich was bewirken will.
Was ja auch bedeutet, lustvolle Aggression, kann man sagen. Also eine Art Ausdehnungsbewegung, wo ich Kraft brauche, um das zu kriegen, wie du gerade sagst, was mir wichtig ist. Und der zweite Teil, und das finde ich jetzt interessant, nochmal an deiner Definition, ist ja jetzt das, wo eine Art rationale Form von Aggression einsetzt, in der vielleicht defensiveren Weise. Also was ich jemand, hier sitze in einer Gruppe, möchte was erzählen, jemand fährt mir immer wieder über den Mund, ich stehe in der Kasse, möchte bezahlen, jemand drängelt sich unverschämt vor, ich brause auf, ich schieb die Person zurück oder setze mich ein für mich selbst. Wie passt das dazu? Das ist ja manchmal eher sowas, da geht jemand über meine Grenze, da wird vielleicht auch etwas beschnitten oder jemand beginnt mich zu attackieren. Wie würdest du das abgrenzen von diesem ersten Teil der Definition dieses?
Ja, also mir gefällt auch die Definition von Aggression als einer Kommunikationskraft. Also Aggression macht ja nur Sinn, wenn sie auf etwas oder jemanden auftrifft. Sonst geht sie ja ins leere Weltall, dann hat sie ja keinen Zweck. Ne? Das heißt, das will irgendwo ankommen. Und das, was uns nutzt als soziale Wesen, ist, wenn die Aggression Beziehungen ja mindestens nicht beschädigt, aber möglichst auch unterstützt oder einen Kontaktprozess erweitert, stützt oder an ein gemeinsames Ziel bringt. Dazu würde ich mal sagen, ist das eigentlich da. Dasselbe könnte man auch naturphilosophisch auf die ganze Umwelt übertragen. Ne? Ich gehe also aufs Feld, in den Wald, sonst wohin und verschaffe mir Nahrung, Ressourcen und so weiter. Und wir sind ja jetzt auch dabei, in unserer Industriewelt das möglichst ökologisch hinzukriegen, weil es immer wieder schief geht. Wir auch mit der Natur zerstörerisch umgehen. Also da klappt der Dialog sozusagen nicht. Und das kann man in den weiten Bezug stellen, das kann man in den engen Bezug stellen, auf eine einzelne Person, mit der ich was will. Wenn das, was mich vielleicht an der ärgert oder was mich auch an ihr anzieht, also was immer mich in Gang setzt, und damit ist ja der Gang auch nur im übertragenen Sinne gemeint, das kann eine physische Handlung sein, aber wenn ich jemanden anschaue und mit Worten deutlich mache, was ich will, dann ist dieser Vorgang auch damit gemeint. Also es ist grundsätzlich ein grundsätzlicher, eine Kontakt- und Dialoghandlung. Ja, und das kann mit Menschen sein, es kann mit Gruppen sein, es kann mit der ganzen Welt sein, vielleicht auch mit Dingen. Also es ist eigentlich eine systemische Betrachtung, wenn man es genau nimmt. Ne?
Okay, damit bringst du das Moment der Beziehung ja ein mit dem Aggressionsbegriff. Das wird jetzt ja quasi ein sehr weiter Begriff. Also
Ja.
wir sind schon sehr weit weg, glaube ich, von den negativen Konnotationen. Ne? Und
Ja.
da wäre jetzt vielleicht überhaupt mal die Frage, warum hat denn Aggression so einen schlechten Ruf? Also das, wie du das gerade definierst, diese humanistisch unterfütterte Form, ist ja eigentlich was total Positives. Aber
Ja.
die meisten Leute, wenn ich das Wort nenne, zucken alle ein bisschen zusammen. Also mit Sicherheit liegt das im Kopf.
Das ist eine wahnsinnig spannende Frage. Ich habe das heute noch mal mit einer Kollegin diskutiert und dann wurde deutlich, allein sie als Frau hat schon wieder einen anderen Begriff davon als ich. Es ist gar nicht selbstverständlich, was jemand genau versteht oder meint, wenn das Wort Aggression ausgesprochen wird. Aber zu deiner Frage, also das, was ich jetzt so als eine humanistische Definition benannt habe, ist ja immer noch offen, ob das gut oder schlecht ausgeht. Damit ist erstmal nur gemeint, es gibt sozusagen wie so einen legitimen Antrieb, dass ich mich in den Kontakt mit der Welt begebe, um da was zu wollen. Das ist erstmal neutral, ne? Es ist notwendig, sonst könnte ich gar nicht leben. Also billige ich mir dazu mal ein Grundrecht zu, dass ich das grundsätzlich kann oder darf. Jetzt bin ich aber in einem komplexen System, eine Menge Menschen um mich herum, die sind ständig irgendwie auch davon betroffen, von dem, was ich tue. Also alles, was ich tue, auch was ich unterlasse, hat Konsequenzen. Und ich komme dann am besten klar, wenn ich ja, begabt bin und oder dazu erzogen, dazu befähigt, mitzukriegen, welche Wirkung meine Handlung hat. Und das ist mit Blickkontakt, das ist mit Worten, das ist mit Handlung. Und naja, zu deiner Frage, warum hat das so einen schlechten Ruf bekommen? Ich würde mal jetzt einfach flapsig sagen, na, weil das so oft schief geht. Ne, gerade weil es offen ist, geht es oft gut und oft leider auch nicht. Also wenn ich nicht rechtzeitig bedenke, welche Konsequenz mein Handeln hat, dann kann es sein, dass ich damit jemanden auf die Zehen trete, ein Recht verletze, eine Grenze überschreite und dann kriege ich entsprechendes Echo. Wenn die Kommunikation da nicht abbricht, dann kann man sich darüber verständigen. Dann kann jemand Aua sagen oder so nicht oder hey, was soll das? Oder lass das sein und dann kann man das aushandeln und sagen, oh ja, stimmt, tut mir leid, mache ich nicht wieder oder wie kann ich es wieder gut machen? Dann kriegt das einen runden Bogen und dann sind auch Konflikte in Ordnung und dann können wir vielleicht gemeinsame Ziele weiterverfolgen und unsere Beziehung existiert noch. Aber wir wissen ja alle nur zu gut. Das funktioniert auch oft nicht. Das heißt, ich mache was, jemand anders fühlt sich verletzt, nimmt es mir übel, wir können es nicht austragen, es kommt eine Rache, eine Revanche oder ich werde angezeigt. Also bis hin zu Kriegen, ne, so entstehen Kriege, weil die Kommunikation das nicht mehr auffängt. Wenn man auf diesem Planeten abgebogen ist, dann kauft man das mit ein. Ja? Das irdische Leben bringt das mit sich.
Ja, das ist gut, wie du sagst. Es ist vielleicht ein Teil und immanenter teilmenschlicher Auseinandersetzung. Ist es nicht auch, dass Aggression einfach unglaublich starke Erregungspotenziale auch aufruft? Das heißt, wir haben sehr viel Erregung und Spannung, die immer mit Aggression einhergehen. Also von daher auch ein sehr hohes Unlustpotenzial, das wir oft auch in der negativen Form der Aggressionserfahrung auch erleben. Und von daher ist auch von insgesamt Angst und Unlust assoziierter ist. Und deswegen, das ja, wäre eine Erklärung. Und die zweite wäre vielleicht, und das wäre meine Frage auch an dich, was passiert da jetzt eigentlich in der Biografie an, was geht da eigentlich schief in der allerfrühesten Prägung im Umgang, dass es eben nicht so läuft, wie du das gesagt hast, dass man merkt, okay, Kinder drücken sich aus, sie zeigen kraftvoll, vital ihre Bedürfnisse, die setzen sich ein, die protestieren auch, aber die beruhigen sich auch schnell wieder. Nein, da gibt's Zunder und da gibt's vielleicht auch jede Menge wirkliche negative Konfliktformen. Also was läuft da nach deiner Beobachtung auch als Psychotherapeut jetzt in der Arbeit da schief, in den Entwicklungen schief, dass dann Menschen wirklich ein gestörtes Verhältnis zur Aggression haben?
Ja, wir haben ja genau um dafür einen griffigen Ansatz zu finden, aber auch einen Ansatz, um damit zu arbeiten, dieses Dialogprinzip reingebracht. Wir sagen, ein wichtiger Wirkfaktor unserer Arbeit ist, das Dialogprinzip zu beachten. Und das heißt, Dialog ist der Vorgang des Sich-Verständigens mit jemand anderem. Und dann spielen da solche Sachen rein wie diese Mentalisierungstheorie, dass ich eine Vorwegannahme habe, was läuft bei dir ab, was denkst du über mich, ne? Und was denke ich dann wieder darüber, was du über mich denkst. Also dass wir in so einen Kreislauf der gegenseitigen Abstimmung kommen. Und das braucht Kommunikationskompetenz und das muss man lernen, beziehungsweise man darf es nicht verlernen. Ich glaube, wir kommen alle mit einer großen Fähigkeit auf die Welt, das zu entwickeln. Wir sind kontaktsuchend, auch schon als Säuglinge, direkt nach der Geburt. Und wenn das gut beantwortet wird, dann werden wir lernen, wie man sich mit seinen Bedürfnissen, seinen Schmerzen, seinen Ängsten innerhalb einer Beziehung gehalten, getröstet, herausgefordert, geführt und so weiter bewegen kann, ohne dass diese Beziehungen zerstört werden. Ja, das wäre so das, was es gesund vollziehbar macht.
Ja, mal ganz kurz einhaken darf. Ich glaube, wenn wir jetzt mal so abbiegen auf die psychophysiologischen Forschungen, dann und schauen jetzt mal auf diese polyvagaltheoretischen Modelle von Stephen Porges und der ja im Prinzip dort so mit seinem dreiphasigen Modell des autonomen Nervensystems eben ganz viele Dinge auch an ein neues Licht, könnte man sagen, rückt. Mhm. Und wir schauen da mal auf die Aggression, dann wäre doch das, was du sagst, so etwas, die Aggressionskompetenz oder der Dialog, der aggressive Dialog, wenn der prosozial abläuft, das heißt, ich bleibe in einer Verbindung, wenn mich jemand anguckt, wo jemand hörfähig bleibt, wo er integrationsfähig bleibt und damit auch emotional aufgeräumt, dann könnte man sagen, ist Aggression per se mit großer Wahrscheinlichkeit ein sehr produktiver Prozess und auch ein kreativer Prozess. Anders formuliert, beginnt nicht eigentlich das Problem dort, wo Aggression dann den Sympathikus und Stress als dauerhaft so dominiert, dass Resonanz und Beziehung abreißt und dann genau, ich sag mal, Kommunikationsstörungen in der Aggressionsbeziehung sozusagen einsetzen?
Ganz genau. Also Gesundheit würde ich so definieren, wenn diese ganzen vegetativen Funktionen frei pulsieren können. Wenn sie einfach immer wieder so uns in Reaktion bringen können zu dem, was passiert, unsere Lebensprozesse, sodass ich das wieder regulieren kann. Dass hochgespannte Zustände wieder zurückschwingen können in was Entspanntes. Und wir haben das damals in den Beginn körpertherapeutischen Vermittlungen der 80er Jahre, Polyvagaltheorie gab es da noch nicht, da hat man das mit Sympathikus und Parasympathikus gearbeitet, also in der Biodynamik zum Beispiel. Also dieses Wechselspiel von Anspannung, Entspannung, was man von Wilhelm Reich schon gehört hat, Grundpulsation des Lebens. Wenn die nicht eingeengt wird, dann haben wir Antworten auch auf die schlimmen Zustände des Lebens. Das ist so, es gibt Angst, es gibt Bedrohung, es gibt Schmerz, Trauer. Wenn man das pulsierend verarbeiten kann, dann ist das, bleibt Gesundheit. Mhm. Aber es ist eben viele Prozesse auch in unserer Zivilisation verhindern das. Ne? Die Kinder werden früh eingeengt in ihrer Pulsationsfähigkeit. Atem anhalten, sich zusammenreißen, viele Dinge, die man nicht darf, die aber eigentlich mit einer natürlichen Selbstäußerung verbunden wären. Und so wird man eng, ne? So, man wird in einem Korsett eingeengt. Die Reaktionsmöglichkeiten auch auf Krisenhaftes und Ängstigendes sind begrenzt. Und da, wo sich was staut, explodiert auch irgendwann was. Oder es implodiert. Und diese Vorgänge, die diese aus einer guten Pulsation entstehenden Prozesse verhindern, das nennen wir dann mal ganz flapsig vergiftete Aggression. Um das abzugrenzen gegen die, sagen wir mal, normal funktionale Aggression, die muss nicht immer angenehm sein, aber sie ereignet sich in Kontexten, die wieder rebalancierbar sind. Ich verletze jemanden, der sagt, aua, oder haut zurück und wir verständigen uns darüber und vergeben uns. Also wir brauchen kein Leben im Schongang, das ist damit nicht gemeint, ne? Sondern ich würde hier sagen, physische und soziale Gesundheit ist in Krisenzustände wieder zurückschwingen zu lassen in eine ausgeglichene Balance.
Das lass uns mal genauer anschauen, weil darf ich jetzt mal einhaken zum Thema der vergifteten, ja, der vergifteten Aggression und was überhaupt passieren muss in der Biografie, dass ich in diese Verengung hineingerate. Ja, also wenn ich mir vorstelle, da ist ein kleiner Junge und er geht in einen Konflikt und er macht vielleicht was verkehrt und der Vater wird laut und überbordend und jähzornig und diese Form der Gewalt und verbalen und körperlichen Gewalt prallt auf ihn ein, dann ist es ja eher kein gutes Modell, also in der Auseinandersetzung, und es ist ein ziemliches Mismatch. Und wir haben dann vielleicht die Situation, dass der Organismus in einer dauerhaften Anspannung verharrt, weil er sich verängstigt und im Prinzip die Selbstwirksamkeit so eingeschränkt ist. Das können wir ja davon ausgehen. Wir haben Millionen von Kindesmisshandlungen, die wir in Deutschland auch körperlicher Art evident da sind. Also das ist ja kein alter Schuh, über den wir gerade reden. Aber dann, wenn das jetzt passiert und ich eben nicht mehr meine Fähigkeit habe, vielleicht mich so frei zu äußern, also ich im Prinzip dieser Intensität meines Begleiters was entgegenzusetzen und ich in dieser Angststarre verharre. Was hat das jetzt für eine Konsequenz für meine Aggression und warum wird daraus aus guter, positiver Anlage auf einmal in eine vergiftete oder eine Art sekundäre Aggression? Das würde mich mal interessieren, wie du das verstehst und was da passiert.
Also das sind die Dinge, die schieflaufen kann, die könnte man einfangen mit folgenden Begriffen. Demütigung, Entwertung, verlassen werden, nicht gehalten sein, nicht getröstet sein. Also wenn diese Möglichkeit, alles zu äußern, was einen bewegt, wenn das eingeschränkt wird. Einschüchterung spielt eine große Rolle. Also Angst ist da ein gigantischer Deckel, der da drauf lasten kann. Also wenn Angstzustände sich nicht wieder auflösen können, sondern chronisch bleiben. Und viele Kinder wachsen auf in Milieus und ständige Einschüchterung, ne, werden bedroht. Also in gewaltgeneigten Milieus ist das physisch direkt beobachtbar, aber das gibt es ja auch auf so einer subtilen Ebene, sagen wir mal in so mehr bürgerlich-neurotischen Milieus, ne, wo Kinder zwar nicht unbedingt physisch misshandelt werden, aber mit Ausgrenzung bedroht werden, mit Entwertung, Sprachlosigkeit. Also das hat auch manchmal eine brutale Wucht, das soll man nicht unterschätzen. Und all das führt zu dem, was wir dann versuchen, mit so einfachen Begriffen wie Vergiftung und Fesselung zu erfassen. Und was körperlich einschnürt und was, wie Verhaltenstherapeuten sagen würden, falsche Kognitionen, schädliche Überzeugungen, was man alles darf und nicht darf und soll und muss. Wenn das kann alles so eine toxische Grenze überschreiten und dann orientiert man sich nicht mehr auf gute Lösungen, die kooperativ erarbeitet werden, sondern da geht es um Dominanz, um Vermeidung, um Ausgrenzen. Da wird es dann auch sozial toxisch.
Also wenn wir jetzt mal zu dieser vergifteten Aggression kommen oder des Toxischen uns mal zuwenden, Dann ist ja die Frage, was sehen wir denn eigentlich jetzt bei einem Erwachsenen, der diese vielleicht natürlichen Umgang mit der Aggression, die natürliche Regulatorik verloren hat? Was ist da anders? Ja, wenn jemand gut damit umgeht, der richt sich auf und sagt, es gefällt mir nicht, was du sagst, hör auf damit. Und dann gibt es eine Korrektur, vielleicht im Verhalten des Gegenübers, und dann beruhige ich mich wieder. So, da würde ich sagen, das ist eine natürliche Selbstregulation und auch eine Beziehungsregulation. Was wäre denn jetzt bei der gefesselten Aggression, also der unterdrückten Aggression? Wie äußert sich das auch aus deiner Erfahrung? Was passiert da eigentlich? Und wie äußern Menschen das?
Also es gibt so ein paar typische Beispiele. Zum Beispiel, also was mir besonders auffällt, ist, wenn Frauen, also gibt es bei Männern auch, aber bei Frauen fällt es mir einfach mehr auf, wenn die sehr leise sprechen. In einer Situation, wo ich denke, Mensch, die wollen doch was, warum sagen die das nicht laut? Und dann merkt man, wenn man länger mit so einer Person zu tun hat, die spricht chronisch leise. Und wenn man genauer schaut, und die Gelegenheit haben wir ja auch in Therapien, ist dann oft der Atem verflacht. Die Stimmlage ist eingeengt, zu hoch, zu sehr in der Kehle konzentriert. Also wird nicht das ganze Klangvolumen ausgenutzt. Und das weist darauf hin, dass irgendein Vorgang dieses Stimmvolumen eingequetscht hat. Und wenn man Gelegenheit hat, mit solchen Frauen so zu sprechen, dann ist es typisch, wenn sie erzählen von einer Erziehung, wo sie gedeckelt wurden. Ne? Sollten nicht laut sein, es ist nicht, also aus welchen Gründen, das passt nicht ins Familienmilieu, oder es ist nicht mädchenhaft, es ist unweiblich, laut zu sein. Oder sie sollen sowieso sich zurückhalten, weil sie zweite Geige sein sollen. Also das ganze Elend, ne, von Patriarchat und Unterdrückung kann sich da in einem Moment ne, zeigen, allein in der Art, wie jemand spricht. Das wäre so ein typisches Phänomen. Und da kann ich schon gleich vielleicht ein kleiner Vorgriff, wenn wir dann entsprechende Übungen anwenden, die wir entwickelt haben, dann ist es faszinierend, wenn sich das öffnet, wenn sich das befreit. Ne? Das ist jetzt so was Frauentypisches. Was bei beiden Geschlechtern gibt, ist eine nach vorne gebeugte Haltung. Also Körperhaltung, Menschen können erschlafft wirken, manche wirken auch angespannt und wie zusammengezurrt, ne, die Schultern hochgezogen. Manchmal ist das nur eine Nuance, aber wenn man in sich selbst reinspürt, was man empfindet, wenn man jemanden anschaut, dann kann man es eigentlich ganz gut entdecken. Also das, alles, was Menschen chronisch eng macht, ist letztlich ein Fesselungsvorgang. Umgekehrt gibt es die entgrenzten Menschen, die nicht gut gelernt haben, sich zu beherrschen, was ja auch eine wichtige Fähigkeit ist, im richtigen Moment, die also ständig überreagieren oder die sich einfach das Recht nehmen, andere zu schädigen, sich was zu nehmen, zu rauben. Das gibt es in allen Ausprägungen, vom offensichtlichen Raub bis hin zu einem Dominanzverhalten, was anderen keinen Raum lässt, ne, allein in Gesprächen. Also das sind alles Phänomene. Da stecken meist vergiftende Botschaften dahinter. Ne? Sei leise oder setz dich durch, hau zurück. Also das sind so typische Muster, die sich dann ausformen, Reaktionsschemata, die chronisch angewendet werden und die Beziehung gefährden oder zerstören.
Ja, ich komme nochmal auf diesen cholerisch-impulsiven Typus zurück, dem wir das eine vielleicht gesagt hast, okay, das ist wie so eine Art weiblicher Typus, wenn er auch nicht nur bei Frauen aufzufinden ist. Und hier haben wir, glaube ich, so einen expressiven Typus des impulsiven Umgangs mit Aggression, da wo eine Art Dysregulation auch ist, wo jemand raushaut und der sich das Recht rausnimmt, sozusagen alles rauszudonnern, ob was auch immer mit dem anderen gerade da passiert, also aufbrausende Menschen, die sobald kurze Zündschnur haben, irgendwas passt nicht und ich donner mit demjenigen, das so vor den Latz, das einem Hören und Sehen vergeht. Was ist denn da eigentlich anders? Bei dem einen versteht, ist es klar, da ist eine Unterdrückung, das ist eine Deckelung des Prozesses bis zum Stillwerden, wie du ja gerade beschrieben hast. Warum ist es bei dem anderen jetzt so anders? Da brodelt was, aber es donnert im Prinzip und kracht sofort raus. In der Regel wahrscheinlich auch sehr beziehungslos, aber das ist ja nicht besser, ne?
Ja, also das sind Erziehungsprozesse natürlich sehr dominant. Was lerne ich denn? Was wird mir gesagt, was ich tun soll oder lassen soll? Was sehe ich bei anderen? Welches Vorbild habe ich gehabt? Natürlich genetische Dispositionen. Klar, es gibt so verschiedene Typen. Manche sind mehr lebendig, andere mehr still. Und wenn dann ja, auch einfach Erfahrungen, Bedrohungserfahrungen, Verstärkungserfahrungen. Mit welchem Verhalten habe ich Erfolg oder mit welchem kann ich mich vor Schlimmem schützen oder retten? Wann muss ich leise sein, um nicht schlimm bedroht oder bestraft zu werden? Wann muss ich Gas geben, um nicht untergebuttert zu werden? All diese Erfahrungsfacetten bauen dann so einen Charakter, ne? Eine Grunddisposition, so ein habituelles, schematisiertes Verhaltenssystem, was entweder mich über Grenzen gehen lässt oder mich selbst zu sehr begrenzt. Das hat, ja, letztlich ist es, sind das Muster, die man erlernt, womit man seine Lebensprojekte am besten verwirklichen kann, ne?
Du hast jetzt ja selber in deiner Arbeit so eine Art Analysekonzept auch entwickelt, verschiedener Aggressionsformen, wenn man so will. Und du sprichst ja auch schon davon, von gefesselter und entfesselter Aggression, von entgifteter und vergifteter Aggression. Das sind ja Begrifflichkeiten, mit denen wir auch vielleicht phänomenologisch das versucht zu fassen,
Genau, genau.
Menschen uns erzählen. Wenn ich jetzt an den Menschen denke, der so unterdrückt ist, der sich nicht traut, seinen Ärger zu sagen, der rodelt innerlich, aber der wird sich auf die Zunge beißen. Eher sagt er was dem anderen oder der hält die Kontenance, aber ist ganz sozusagen gedeckelt. Und der andere ist sozusagen sehr aufbrausend und überbordend in seinem aggressiven Ausdruck. Was ist das, was Menschen eigentlich brauchen an Kompetenz im Umgang mit Aggression? Du nennst das in deiner Arbeit die Aggressionskompetenz. Das scheint ja so ein ganzes Spektrum zu sein, was man eigentlich braucht, damit dieses Kontinuum der Aggression, sage ich jetzt mal, von ja, einem Impuls bis hin zum Adressor, bis zum Adressat, bis es quasi ankommt, dass es gut läuft. Kannst du ein paar Punkte nennen, was man braucht, um kompetent mit Aggression sein zu können?
Ja, also wichtig ist, dass man sich über seine eigenen Bedürfnisse klar ist. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie es klingt. Es gibt viele Menschen, wie sagt man, billigen sich selbst nicht die Rechte zu, die sie eigentlich besitzen, mal jetzt in unserem moralisch-ethischen Kontext gedacht, die dann immer wieder zurückstecken, wo sie es eigentlich nicht tun sollten, wo sie ihr Recht fordern sollten. Also das heißt, manche kennen Bedürfnisse noch nicht mal mehr oder sie kennen sie schon, aber wissen, dass sie sie zurückhalten müssen. Also zu wissen, was man will, das klingt so simpel, aber so einfach ist es oft nicht. Dann, welche Mittel einem zur Verfügung stehen, dass man auch da seine Ressourcen kennt und sein Repertoire oder auch die Begrenzung, sich nicht selbst zu viel zumuten, sich nicht in Risiken begeben, die einen schädigen könnten. Was noch? Also formuliere ich eigentlich Einzelaspekte, die wir gerne zusammenfassen als das Aggressions-Ich, das folgt dieser Vorstellung, dass wir verschiedene Ich-Anteile haben und dass es auch so etwas gibt wie mein Kraft- und Aggressions-Ich. Das ist der Zustand, die Dynamik in mir, die eben zur Wirkung kommt, wenn ich was will und wenn ich was umsetzen will. Aus was das alles besteht, darüber sollte ein Mensch sich klar werden. Wir arbeiten in unserer Arbeit darauf hin, dass man ein umfassendes Bild kriegt. Wer bin ich eigentlich? Mit meinem aggressiven Potenzial. Dazu gehören die Berechtigungen, was dann idealerweise letztlich konstruktiv sich umsetzt. Dazu gehören aber auch die schrecklichen Seiten, die verdrängten Schattenseiten, was ich alles aufgestaut habe, ne? Nicht gelebte Wut, nicht eingefordertes Recht oder auch Schuld, kann eine enorme Last sein, die dann sich aber auch wieder aggressiv entladen kann. Beschämung ist ein Riesenthema, Scham. Also man sollte gut Bescheid wissen über all das, was einen triggern kann, all das, was einen kränkt, ne, was einen verletzt, was man nicht erträgt, wo die Resilienz und die eigene Geduld am Ende ist. Das ist letztlich, was wir in unserer Arbeit anbieten, dass man sich da umfassend kennenlernt. Und das kann Spaß machen. Ja, das ist manchmal harte Arbeit, aber es ist auch eine Freude, wenn man so einen Prozess erlebt, dass man sich erweitert. Man wird zu dem Menschen, der man wirklich ist.
greif noch mal einen Aspekt heraus, den du jetzt benannt hast. Und zwar, ja, wir haben diese zurückgehaltenen Themen und die Bedürfnisse und die Wut, die ausgedrückt wird. Und in der klassischen Körperpsychotherapie war dieser Aspekt ja immer sehr betont. Also die Ausdruckskompetenz, wenn man so ich's rausbringe. Ja? Und es mag, hat ja auch eine hohe Berechtigung, weil wir sehen sehr viel diese Zurückhaltung und Blockade dieser aggressiven Kräfte.
Ja.
Die andere Seite ist aber ja das Containing, das die Haltefähigkeit, überhaupt erstmal, um überhaupt spüren und evaluieren zu können, was ist überhaupt los, was macht mich ärgerlich, worauf bezieht sich quasi vielleicht meine Aggression, wo ist sie durch ausgelöst, dafür muss ich ja die Spannung eine ganze Weile erstmal halten können, und das scheinen ja gerade die impulsiven Menschen eben nicht zu können. Ist das in deiner Arbeit auch ein wichtiger Aspekt? Man könnte ja sehr stark sich auf die Ausdrucksdynamik sich konzentrieren, oder ist diese Füllungs- und Anflutphase genauso bedeutsam in der?
Oh, unbedingt. Also es ist gut, dass du das ansprichst. Also Aggressionskompetenz beinhaltet natürlich eine, ja, möchte man sagen, umfassende Fähigkeit zur Impulskontrolle. Und das ist ja etwas, was wir jetzt in der klinischen Arbeit mit straftätigen Menschen extrem brauchen. Also man muss seine Impulse mindestens vorläufig kontrollieren können. Was dann aber essentiell ist, ist eben, dass wir aufspüren, wo wird dieses Halten oder dieses vorläufig Nicht-Ausleben eines Impulses auf eine, jetzt komme ich wieder zu dem Begriff, auf eine vergiftete Weise und eine fesselnde Weise umgesetzt. Und dann haben wir einen Weg, den wir in der Übung gut beschreiben können, ist, wir sagen, wir brauchen keine fesselnde Kontrolle. Das heißt, ich gehe wie von Ketten umschlungen durch die Welt in der Hoffnung, dass man mir dann vertraut, weil ich ja meine ganzen inneren monströsen Energien so sauber eingesperrt habe. Also braucht man dafür keine Angst haben. Das Dumme ist nur, dann habe ich auch keine Kraft mehr übrig für gemeinsame Ziele und Projekte. Oder andere verleugnen einfach, sagen, bei mir ist alles in Ordnung, bei mir gibt es kein Problem, ich werde auch nicht aggressiv, vertrau mir. Und dann schlagen wir vor, den dritten Weg, seine Kraft in die eigenen Hände zu nehmen, zu sagen, ja, ich zeige mich mit meiner Kraft, ich spüre die auch, ich übe die auch aus, da gibt es eben auch schöne Übungen für. Aber wenn das jemandem Angst macht, dann tut es mir leid, aber es muss reichen, dass jemand sieht, dass ich meine Kraft gut führen kann. Also das machen wir gerne in Form eines Holzstabes, den man festgreift, vor sich hält als Werkzeug und Symbol der eigenen Kraft. Und dann kann jeder sehen, wie ich dieses Holz so halte, dass ich, wenn ich damit jetzt zum Beispiel eine Schlagbewegung ausführe, dass diese Bewegung geführt und gezielt abläuft. Das heißt, ich gebe dieser Kraft eine Bahn. Und diese Bahn habe ich vorher festgelegt. Also ich kontrolliere die Bahn. Was ich da nicht mehr tun muss, ist, ich brauche diesen Impuls nicht mehr festhalten, ich brauche ihn nicht fesseln. Ich kann den vital ausleben. Das ist für viele in den Übungen absolut schlüsselhaft. Dass sie sehen, eine Impulsenergie zu halten, heißt nicht, sie zu fesseln, sie festzuketten oder zu verleugnen, sondern ich lebe sie vital aus. Das kann beliebig schnell, beliebig kraftvoll sein, aber eben nicht blindwütig. Und wenn man das in der Übung sieht, dann entsteht eine ganz andere Form des Vertrauens. Dann vertraut man nicht nur, dass sich jemand im alten Sinne selbst beherrschen kann, sondern auch, dass er seine Kraft benutzen kann. Ja, ich brauche ja ein Zutrauen, dass ich mit Mitmenschen was erreichen kann, was gemeinsam schaffen, bewältigen.
Und wenn ich dann bringt sich da sozusagen die Richtung und diese Kanalisierungsfähigkeit ein, ne? Also dass man sagt, okay, wenn ich es nicht fessele und unterbinde und die Kraft kommt an die Oberfläche, ist der eine Aspekt, den du jetzt ja nennst, ist das Direktive da drin, dass ich eine Richtung dem Ganzen gebe, es auf den Punkt bringe. Und der zweite ist, dass es nicht blindwütig wird. Damit haben wir die Augen im Spiel, die Augen aufmachen. Das scheint ja auch ein wichtiger Aspekt zu sein. Also Körpertherapeutisch würden wir sagen, also Aggression mit Augenkontakt oder mit Hingucken wäre schon gut, oder?
Ja, und hier ist der entscheidende Unterschied zu dem reinen reinen Ausdrucksarbeit. Das ist eine feine Sache, wenn ich so eine Ladung, ja, meinetwegen, also Wut ist da klassisch, aber bei uns ist ja Aggression nicht nur von Wut getrieben. Aber Wut ist ein klassischer Anlass, zu sagen, so, dann nimm doch jetzt mal hier diesen Tennisschläger, jetzt hau mal auf diesen Schaumstoffklotz, reagiere das mal ab. So, ne? Das hat aber so einen Entsorgungscharakter, als ob es da wie so eine Art energetischen Spannungsmüll gäbe, den man irgendwie entsorgen müsste. Vielleicht etwas flapsig ausgedrückt. Deswegen sind wir irgendwann darauf gekommen, dass das in einen Kontakt gehört. Das muss in einen Dialog. Und dann bin ich als Therapeut jetzt nicht nur derjenige, der daneben steht, wie so ein Dompteur, ja, und sagt, jetzt hau mal da drauf, dann geht es dir besser, sondern ich bringe mich ins Geschehen ein und bin gegenüber. Ich habe genauso, also diese Schlagübung müsste ich vielleicht dann nochmal beschreiben. Schlagdialog heißt, man steht sich gegenüber, jeder hat so ein Schlaginstrument in der Hand. In der Mitte steht so ein Schaumstoffblock und man schlägt von zwei Seiten drauf und schaut sich dabei in die Augen. Das bedeutet, man veröffentlicht seine eigene Kraftwahrheit und kann das auch nicht mehr zurücknehmen. Das heißt, das ist dann gesehen. Diese Kraft habe ich. Und dann tut man gut daran, dazu auch ich zu sagen, sondern das bin ich. Bin ich mit meiner Kraft und nicht, da ist irgendwas aus mir rausgeplatzt. Und das ist eben zum Beispiel für die Straftäter in der Klinik extrem wichtig, dass sie lernen, dass sie ihre Kräfte benutzen können und auch selbst kontrollieren können. Und ja, nicht einfach nur, wie soll es, in Elend und Schuld versinken, weil sie es irgendwann mal falsch gemacht haben. Und dann nur noch wie gefesselt und gelähmt rumlaufen, um nie wieder was falsch zu machen. Das hilft nichts.
Das wäre so meine Frage, wenn wir jetzt über diesen praktischen Teil sprechen, deine Arbeit, das ist dieser Aggressionsdialog. Ich habe das ja selber mal auch bei dir kennenlernen dürfen und ich habe jetzt Bilder dazu, wie diese selbst oder andere Menschen vor diesem, mit diesen Schlagstöcken ausgestattet, so in so einem wechselseitigen, rhythmischen Schlagedialog so hineingeraten und der mal ganz kraftvoll, dynamisch und mal relativ leise und bestimmt ist. Und das hat so eine eigene Melodie, jeder eigene Rhythmus, da kam es mir vor. Und das alles möglich von sehr besonnen bis so ganz ekstatisch, würde ich fast sagen, also auch so, ne? Leidenschaftlich. Mich hat, als ich darüber nachdachte, nochmal in der Vorbereitung unseres Gesprächs, habe ich nochmal gedacht, na, wie ist denn das jetzt eigentlich mit zum Beispiel Sexualstraftätern oder Menschen, die wirklich Gewalt auch in der negativsten Form an Menschen, Kinder verübt haben, die jetzt einsitzen, die vielleicht nie wieder einen freien Fuß in dieser Welt haben werden, sondern immer in Gefangenschaft bleiben. Und jetzt arbeitest du mit diesen Menschen. Was ist da anders in der Auseinandersetzung? Was ist da deine Beobachtung? Du hast ja Menschen, die vielleicht, wie du und ich, vielleicht eine Art Selbsterfahrungsbedarf haben in diesem Feld. Du hast Menschen, die vielleicht moderate psychische Themen haben. Aber das sind jetzt Menschen, die sind wirklich mit einem sehr, sehr hohen Störungspotenzial. Und inwieweit sind da deine Beobachtungen andere als in den vielleicht sonstigen Feld einer privaten Praxis?
Ja. Also ich ergänze nochmal, ich arbeite zum Glück nicht nur mit Sexualstraftätern. Also wir haben da alle Deliktformen in der Klinik, auch alle psychischen Störungen. Das ist auch gut, ne, dass man das in seiner ganzen Bandbreite vor Augen hat, wie die ganzen Spielarten der Destruktion, auch der Opfererfahrung, die die Täter selbst haben. Ne, die wandeln ja auch letztlich nur selbsterlebte Destruktion um. Ja, was ist da markant? Also zunächst mal, alle haben irgendjemanden schwer geschädigt. In dieser Klinik gibt es ja nur Menschen mit schweren Straftaten und die als schwer gefährlich gelten. Und wir arbeiten dort mit denen, die auch an einem Prozess damit interessiert sind. Also in diese Arbeit kann man niemanden hineinzwingen, das funktioniert nicht. Und die das freiwillig machen, versprechen sich dann auch was davon. Die wollen oft auch erlöst werden von einem, ich nenne es jetzt mal, wie eine Art Schuldtrauma. Und das ist nicht Trauma im klassischen Sinne, aber die leiden auch darunter, ne, dass sie diesen Schaden ausgeübt haben und suchen einen Weg, wie man damit leben kann. Da müssen viele mithelfen. Das mache nicht nur ich mit dieser Aggressionsarbeit, da spielt auch die Seelsorge eine große Rolle. Oder dass sie ein Arbeitsfeld haben, einfach Dinge tun, die sie bauen können, schaffen können, eine Arbeit erledigen, eine Pflicht erfüllen. Also das gehört natürlich auch alles dazu. Aber in der Eine Aggressionsdialogarbeit ist eigentlich der Schlüssel, dass sie auch ihre destruktiven Anteile in eine Verständigung bringen können. Dazu ist dieser Schlagdialog im Wesentlichen erfunden worden, um auch über sehr destruktive Anteile in sich selbst in Kontakt zu kommen. Ich Ich kann jemandem erzählen, ich bin stinkwütend, ich könnte jemandem einen Knüppel über den Kopf ziehen oder habe es vielleicht auch gemacht. Da kann man von erzählen, aber das löst es in der Regel nicht auf. Das verstärkt manchmal nur das Schuldgefühl. Oder jemand erzählt davon, weil er denkt, er muss das machen. Ja? Oder hat vielleicht vor Gericht schon ein Geständnis abgelegt. Also kennt diese Art von verbaler Äußerung dazu. Was wir machen, ist was ganz anderes. Ich sage, okay, nimm mal dieses Holz in die Hand oder nehmen Sie, in dem Fall sitzen wir die Leute, und greif das mal, umschließ dieses Holz mal mit deinen Händen, mit der Kraft, mit der du oder sie dieses Delikt begangen haben. Was war denn da los? Also, dann guckt man in die Vorgeschichte. Wie hat sich das aufgebaut? Was hat einen so mörderisch wütend gemacht oder verzweifelt gemacht? Oder warum war man so dissozial, dass man der Anweisung von irgendeinem Bandenchef nachgegeben hat, der gesagt hat, los, jetzt hau den mal um. Ne? Manche machen das dann doch so ganz instrumentell, weil sie aber eigentlich Angst vor diesem Chef haben oder weil das die einzige Bezugsperson ist, die sie haben, der sie gefallen wollen. Also das sind sehr viele vergiftete Motive im Spiel. Aber letztlich ist dann die Frage, wie kam es dazu, dass du diese zerstörerische Kraft ausgeübt hast? Das ist ja, kann in Form einer groben Gewalthandlung gewesen sein, das kann aber auch manipulativ passiert sein oder eine Brandstiftung, also mit also ein Streichholz anzünden kann die einzige Körperbewegung gewesen sein dabei. Also das ist subtil auf allen Ebenen und letztlich geht es darum, wenn wir uns in die Augen schauen, was sehen wir denn da gegenseitig? Und es ist eben das gegenseitig, was letztlich den Weg bahnt. Ne? Diese Person, diese Täterperson, wenn es gut läuft, fasst dann Vertrauen und sagt, ja, endlich kann ich das mal jemandem öffnen, was wirklich mit mir los war. Und ich kann auch diese Verzweiflung oder diese Wut oder was ich dann nochmal spüre, in eine Bewegung umsetzen. Ich kann die Energie nach außen bringen, aber nicht nur ausdrücken, sondern ich kann sie mitteilen. Und mitteilen heißt, im Dialog wird es geteilt. Also ich als Therapeut muss dann die Bereitschaft haben, diese Energie entgegenzunehmen als Gesprächspartner im Dialog der Kraft des Schlagens. Manchmal ist es dann einfach ein Dialog des Grauens. Aber weil es ein Verständigungsprozess ist, der natürlich durch die Technik so abgesichert ist, dass niemand zu Schaden kommt, sondern man über die Schädigung spricht und sie wird nicht ausagiert. Das schafft den Menschen eine innere Distanz und gleichzeitig können sie sich aber mit der Wahrheit dieser Tat verbinden. Das ist ein Paradox. Ja, es ist ein Verbinden und Distanzieren gleichzeitig.
Aber ist das in einer anderen Intensität, in letzter Instanz? Ist es eigentlich genau die gleiche Arbeit, die du sonst in den Gruppen auch machst, die ich vielleicht auch kennengelernt habe, wo man könnte sagen, da ist ein Mensch, der in irgendeiner Weise eine Straftat begangen hat, an Kindern, an Frauen, an anderen Männern, wo im Prinzip etwas überbordend war, wo die Aggression zu Schaden bei diesen Menschen geführt hat. Ich kriege ein gutes Bild, wenn du mir das jetzt so erzählst. Und dann vielleicht in dem Hier und Jetzt auch nochmal gespürt und gefühlt werden kann, in Kontakt gebracht werden kann. Aber dann muss die Person ein Stück weit erinnern in dieser Arbeit, an die Ursprünge der Verletzung zurückgehen. Oder reicht eigentlich, beginnt ihr vor allen Dingen im Hier und Jetzt, man könnte sagen, diese Abstimmungsarbeit zu machen mit der Intensität der Emotion im Hier und Jetzt und in dann auch im Dialog und in der Beziehung zu bleiben. Das würde mich mal interessieren. Einerseits ist das das Agens sozusagen der Befriedung oder ist es der Ausdruck letztlich, dass das jemand aushält? Wie doll ist das? Das sind so neugierige Fragen, die ich habe.
Ja, ist gut, ist genau darum geht's. Also du würdest dich vielleicht wundern, wenn du jetzt in der Klinik dabei wärst, wie wenig anders das auch ist. Also wenn es mit dir machen würde. Ich sag immer gerne, wir Normalgestörten, ne? Normalneurotiker, wir haben unsere Nöte, Ängste und Wutgeschichten und die unterscheiden sich nicht so dolle von denen der Straftäter da, wie man sich das sonst vorstellt. Bei denen ist halt Verschiedenes anders kanalisiert worden, ja, aber die haben dieselben Frustrationen, Ängste, Nöte, aber deren Lebenswege, ja, haben ihnen Handlungsmöglichkeiten oder Handlungszwänge in den Korb gekegelt, dass es dann zu diesem Verhalten kam. Aber manchmal ist mir klar, das ist manchmal nur eine Haaresbreite dann hätte man selbst da auch landen können. Manche sind dann haben unter Drogen die Taten begangen. Die erkennen sich selbst dann gar nicht wieder. Sie sagen, ich bin unter Drogen ein ganz anderer Mensch gewesen. Da muss man denen aber klar machen, dass es natürlich eine Verantwortung darin besteht, ob man Drogen nimmt oder nicht. Ne? Also es sind viele, viele Einflüsse, die da eine Rolle spielen, die man dann gemeinsam aufklärt. Aber das Grundmenschliche ist bei allen letztlich dasselbe. Ne? Angst ist Angst und Wut ist Wut und Liebe ist Liebe und Enttäuschung ist Enttäuschung. Viel Kränkung ist im Spiel. Ne? Das muss ich noch ergänzen zu der Frage nach der Aggressionskompetenz. Ganz wesentlich, die eigenen Scham- und Kränkungsdynamiken sich anzugucken. Und das ist eben auch zum Beispiel in diesem Kraftdialog gut möglich. So Menschen schämen sich, wenn sie über ihre Scham sprechen. Wir können manchmal nicht über Scham sprechen, weil es beschämend ist. Wenn wir aber sagen, in der Scham steckt eine enorme Energie, das überzeugt die Leute sofort. So, das stimmt. Man läuft rot an oder also wird zum Schweiger. Das ist typische Beziehung. Männer reden nicht mehr, weil sie sich schämen für das, was sie tun. Frauen reden auf sie ein und dann kriegt man die Zähne auseinander. Also das, was Scham an Lähmung macht, das kann man auflösen, wenn man sagt, fühl mal, wenn du das Holz in die Hand nimmst, wie stark diese Scham geladen ist und drück das mal aus wie mit so einem riesen Geigerzähler, ja, als wenn so eine Atomladung tickert. Wie stark ist deine Scham geladen? Das machen die Leute gerne und dann hauen sie mit einer unglaublichen Wucht auf den Klotz, um die Schamladung auszudrücken und dann ist sie damit auch schon aufgelöst. Also das Scham als Thema ist nicht weg, aber die Lähmung der Scham ist aufgelöst. Das kann man mit Angst machen, mit Trauer, das kann man mit allen Gefühlen machen. Und das ist der Schlüssel, dass auch die schlimmsten Dinge, das Grauenvollste oder das Lähmendste, kann im Dialog in Bewegung gebracht werden. Und dann der Augenkontakt. Ich bin natürlich jetzt auch geübt und geschult, aber man kann es relativ schnell lernen. Dass die Probanden oder Patienten in meinen Augen sehen können, dass ich in Verständigung gehe mit denen darüber. Und letztlich sage ich ihm, egal wie dolle wir hier draufhauen oder ob wir es gar nicht machen, was wir in unseren Augen gegenseitig sehen, das ist, worum es geht. Das funktioniert.
Ja, ich persönlich habe das auch erlebt als ein Neutralisieren und Entdramatisieren dieses Themas. Also es wird ja spielerisch dann und es macht Spaß und das nimmt ganz viel Wucht, also die da geschieht. Und das wäre so meine Frage, ne? Was mit diesen Menschen, die so vielleicht die gefesselte Aggression haben, die unterdrückt, die Unterdrückung leben, die sich nicht trauen, ihren Ärgern, ihren Frust, und auch ihre Bedürfnisse eigentlich laut zu äußern und auch sichtbar zu werden. Wenn die jetzt diese Arbeit machen mit dem Aggressionsdialog, auch im Rahmen der Gruppen, was sind denn jetzt eigentlich die Veränderungen, die dir so auffallen? Was passiert eigentlich am schnellsten? Was siehst du? Was sind es Attitüden, Haltungen, die sich verändern, Sichtweisen? Oder ist es der Auftritt, die körperliche Dimension? Wo
Gerne. Spreche ich gerne drüber. Ich ergänze nochmal, dass die Schlag-Dialogarbeit ist eine von vier Grundübungsformen, die wir benutzen. Also wir haben diese Begegnungsform, die nennen wir Aggressionsdialog, also dialogische Konfrontation. Und da gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten, aber wir haben vier Formen rausgegriffen, die immer jeweils verschiedene Kernqualitäten aktualisieren helfen. Der Schlagdialog ist dazu da, also auch sehr schattige Anteile in Kontakt zu bringen, Zerstörungskraft. Gleichzeitig aber, wie du schon selbst von deiner Erfahrung berichtet hast, eine enorme Euphorie, wenn man einmal in den Rausch kommt, wie viel Kraft man besitzt und wie radikal man die damit ausdrücken kann. Also es kann auch ein Fest sein, also eine unglaubliche Freude. Aber was wir auch machen, ist zum Beispiel Ringkämpfe. Dort ist man ja dicht aneinander. Ja, man greift eine andere Person, umfasst sie und drückt sie an sich und dann rauft man, rangelt, balgt. Das kann man in verschiedenen Qualitäten machen, bis hin zu einem fast erotischen Tanz des Balgens oder auch einfach harte Kämpfe auf Sieg und Niederlage. Es ist ein breites Spektrum. Aber diese Kontaktqualität ist eben, man nimmt sich jemanden zur Brust. Man ringt es aus. Wir haben unglaublich viele Sprachmetaphern, um was wir immer alles ringen. Das wird täglich oft benutzt als Bild, aber man kann es wirklich körperlich tun. Und besonders interessant ist dann der Dämonenkampf. Wenn einem Man hat ein Thema, das typische neurotische Thema, ich habe Angst vor XY, ich schäme mich wegen diesem, jenem, ich traue mich dies oder das nicht, oder ich bin immer wütend, dann kommt jemand und stellt sich auf als Gegenüber und ist mal bereit, sich anfassbar zu machen, zu sagen, das ist ein innerer Dämon, den man nicht greifen kann. Jetzt bin ich da, greif mich, ring mit mir. Und das ist eine tolle Technik. Also man kann dann das Gegenüber niederringen oder sich von ihm niederringen lassen und hat endlich mal einen physischen Zugriff zu etwas, was sonst diffus ist und nebulös. Und dann gibt es noch das Boxen. Da kann man starken Anstoß erleben und erstaunt sein, wie viel Anstoßenergie man ersehnt, bevor es wirklich wehtut. Also das heißt, man wird wachgeklopft, man wird quasi in den Kontakt reingeboxt. Das ist so paradox und manchmal so zauberhaft. Und diese ganzen Übungen, die führen dazu, dass Menschen freier werden, erst einmal auszudrücken, was sie wollen. Ihr natürliches Recht, wirklich zu fühlen, weil sie es in den Übungen so schön ausagieren konnten, das natürliche Recht zu fühlen, wie es ist, wenn ich wollen darf, was ich will, wenn ich es sagen darf, wenn ich einen Konflikt riskieren darf. Also Menschen berichten dann manchmal kurzfristig, manchmal einige Zeit nach einem Workshop oder einer Therapie, manchmal Jahre danach, melden sie sich und sagen, ich habe das nicht vergessen und das hat mir so geholfen, ich konnte Streits ausfechten mit meinem Partner oder mit meinem Chef, das konnte ich vorher nicht. Ich habe es mich getraut, weil ich das Recht dazu gefühlt habe. Und ich habe gemerkt, wenn ich darin unterliege, ist es auch nicht schlimm. Also ich meine, es ist hässlich, aber es ist nicht schlimm. Also ich persönlich habe es erlebt, ich hasse Niederlagen, aber ich habe sie lieben gelernt, weil ich im Zustand des Unterliegens ganz viel lerne. Verzweiflung in der Ohnmacht habe ich verlernt, weil ich weiß, man kann es eingehen, aber man überlebt es. Also solche Erlebnisse machen Menschen, manchmal ganz sportlich, spielerisch, manchmal sehr ernst und befreien unnötige Fesselungen, manchmal können sie mit Vergiftungen ausräumen, mit toxischen Kognitionen, ne, so ganz inneren Verbote, sei nicht laut, mach dies, mach das nicht. In der Sexualität kann es ganz große Rolle spielen, Menschen befreien ihre Lust. Sexualität und Aggression hängen eng miteinander zusammen. Also sowas wie eine erotische Aggression, sich selbst zuzubilligen. Oder auch das Schöne daran, sich auseinanderzusetzen. Manche entdecken den Spaß am Streiten. Sagen, das kann sich unangenehm anfühlen, aber hinterher ist man befreit und es fühlt sich toll an. Endlich mal auf den Putz gehauen. Ne? Andere werden milder und sagen, ja, ich habe immer so viel gestritten, immer nur gedacht, ich müsste mich ständig durchsetzen. Und dann habe ich gemerkt, also eigentlich ist es auch schön, wenn ich mal zuhöre, wenn ich darauf eingehe, was jemand anders will und dann verständlich mache, was ich will. Also lerne einen sanften Weg. Neue Wege in Gestalt von Konflikten, das wären typische Ergebnisse in dieser Arbeit. Lustvolleres Leben, freieres Pulsieren. Manche sagen, Rückenschmerzen sind weg. Sind nicht wiedergekommen. Also so kleine psychosomatische Wunder. Klar, wir wissen als Körperpsychotherapeuten, da haben sich Verspannungen aufgelöst. Habituelle Muster konnten sich wandeln. Ne? In der Schematherapie wird das ja auch bearbeitet. Sowas.
Ja, also ich könnte jetzt endlos weitermachen, so was du da alles erzählst, ja, weil es so vielfältig ist. Mir kam immer so der Begriff gerade aus der Sprache, das ist ja also auch ein bisschen Aggression in Bindung, ja. Man kann sagen, das ist so eine bindungsbasierte Form des Umgangs mit Aggression und gerade dieses geerdete Sein in dieser Kraft mit dem Gegenüber, im Blick des anderen sozusagen da gespiegelt zu sein und du bist da, du bleibst da und bleibst da vielleicht auch wohlwollend mir gegenüber. Also du vernichtest mich nicht. Vielleicht bist du auch sauer, aber wir bleiben beieinander und wir respektieren so ein bestimmtes Niveau von Toleranz miteinander. Also das muss ich sagen auch, das ist wirklich sehr, sehr berührend, das zu sehen, wie dieses so sonst so negative Thema, was so viele Menschen eigentlich umschiffen, vermeiden und was wir eigentlich so aussparen und dann um die Hintertür, durch die Hintertür wieder reinkommt, das
Genau.
ist hier so quasi im Zentrum, so ganz in einer ganz weichen und gleichzeitig kraftvollen Weise so bearbeitet wird. Also ich kann das unterstreichen, das, was du beschreibst, da gefällt mir sehr gut, auch dieser ganze Ansatz, wie du da mit der Aggression da so ein Konzept entwickelt hast, kreativ, lustvoll und auch sehr therapeutisch wirkkräftig zu arbeiten. Gefällt mir sehr gut.
Darf ich noch eine Sache anfügen, was mich und alle Kolleginnen in letzter Zeit sehr beschäftigt hat, wie wir das auch schulen können, Menschen, die das selbst anwenden wollen. Ne? Arbeiten seit 2 Jahren dran, diese Arbeit zu analysieren und was sind wirklich die kleinen Feinheiten, die man ja in Worte fassen muss oder wie man die aufstellt, so dass andere das lernen können. Und so haben wir jetzt begonnen, ne, mit einem Trainingskonzept und den ersten Workshop, gerade letztes Wochenende, den Auftakt gehabt mit Menschen aus verschiedenen Berufsgruppen, die das in verschiedenen Feldern anwenden. Pädagogik, Coaching, Männerarbeit, Therapie. Toll, wenn man sieht, wie Leute begierig sind, sich da Tools anzueignen und dann ihr eigenes Aggressions-Ich kennenlernen, um von dieser inneren Basis aus dann mit sinnvollen Techniken anderen das helfen aufzustellen als Gegenüber. Das ist diese Arbeit, das Gegenüber sein zu können.
Ja, ja, ich hoffe, wir kriegen das nochmal hin, dass wir dich mal einladen zu uns ins Institut und in unseren Arbeitskreis, so dich einzubetten. Ich glaube, das würde sehr viel Sinn machen und vielleicht vielen Menschen, die hier zugehört haben, auch Lust bereiten, da mal an diesen Teil des Lebendigen mal ranzugehen. Mhm. Ich kann das nur dringend empfehlen und es ist wirklich sehr gewinnbringend. Ja, Thomas, danke für deine Informationen zu diesem spannenden Feld und das regt an. Und wer gerne mehr darüber wissen möchte, der liest am besten das Buch von Thomas Scheskart, Aggression als Ressource. Ist im Psychosozial Verlag erschienen, kann dort oder bei anderen Buchhandlungen erworben und bestellt werden. Da beschreibt er das sehr genau und differenziert und mit allen methodischen Dimensionen, die jetzt gerade so kurz erwähnt wurden, sehr ausführlich, wie das Ganze läuft und wie man das in der Praxis auch einsetzen kann. Und gibt auch viele theoretische Hintergrundinformationen zu diesem ganzen Thema, das wir jetzt hier gerade besprochen haben. Also das kann ich nur empfehlen. Und er bietet auch im Rahmen seines Institutes auch Selbsterfahrungs- und Weiterbildungsangebote an. Geht einfach auf die Homepage von Thomas. Wir werden das auf der Anmoderation bei Spotify in dem Anmoderationstext auch hinterlegen, wo ihr da draufgehen könnt. Also auch das könntet ihr machen, einfach direkt mal bei ihm ein bisschen stöbern, was da so los ist. Thomas, danke, dass wir hier heute reden durften. Das hat mir Spaß gemacht.
Und ja, danke auch, Thomas. War schön, das mit dir zu teilen. Und ich weiß ja, dass du das auch immer unterstützt hast. Und dafür danke ich auch nochmal.
Ja. Danke dir und viel Erfolg weiter für deine Projekte. Mach's gut.
Bis dann. Ciao.